Herzlich willkommen zu Dialog, dem Podcast des Diakoniewerks. Dieser Podcast begleitet das Unternehmen auf seinem Weg des Wandels. Wir sprechen über den aktuellen Transformationsprozess im Diakoniewerk, beleuchten Veränderungen und Herausforderungen und zeigen, wie Innovation und Tradition dabei Hand in Hand gehen. Im Mittelpunkt stehen die Menschen, die diesen Wandel gestalten, inspirierende Geschichten erzählen und ihre Perspektiven mit uns teilen. Ich bin Nora Meyer und freue mich darauf, euch, liebe Hörer und Hörerinnen, wieder durch den Podcast zu begleiten. Heute begrüße ich euch zu einer Spezialfolge von Dialog mit Dr. Amani Abuzara. Die promovierte Philosophin, Autorin und Public Speakerin war vor kurzem im Diakoniewerk als Referentin zu Gast. Und diese Inhalte möchten wir auch an euch, liebe Hörer und Hörerinnen, weitergeben. Dr. Abuzara ist eine der bekanntesten Speakerinnen zum Thema antimuslimischer Rassismus in Österreich. Ihr Ansatz ist es, Vorurteile aus dem Weg zu räumen und Menschen zu empowern. Und genau das wollen wir heute auch in Dialog machen. Liebe Frau Dr. Abuzara, vielen Dank, dass Sie Zeit haben.
Dankeschön für die Einladung, ich freue mich.
Frau Dr. Abuzara, wir haben Sie zum Podcast eingeladen, weil Sie selbst ein lebendiges Beispiel für Wandel, Resilienz und die Kraft des Dialogs sind. Ihr Wirken und Ihre Ansätze decken zentrale Aspekte ab, die Transformation ausmachen. Als Muslima in Europa setzen Sie sich für die Stärkung von Menschen ein, insbesondere von Frauen und Minderheiten, indem Sie sie dazu ermutigen, ihre Stimmen zu erheben. Ich möchte jetzt mit einem Zitat von Ihnen beginnen. Und zwar geht das Zitat so: Gerechtigkeit beginnt dort, wo wir den Mut haben, unbequeme Wahrheiten auszusprechen und Räume für Veränderung zu schaffen. Gleich meine erste Frage an Sie dazu: Wie können wir denn als Gesellschaft Räume schaffen, in denen sich Menschen sicher fühlen, ihre Meinung, also / Wahrheiten in Bezug nämlich auf das Zitat, auszusprechen?
Ja, na, wow, vielen Dank für das Intro. Also das ist schon fast zu viel der Erde. Ja, also zum Zitat beziehungsweise zu Ihrer Frage. Ich glaube, wichtig ist mal, dass wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, Räume entstehen nicht von selbst. Also dass Menschen einander begegnen und dass Menschen auch tatsächlich ihre Meinung einfach aussprechen oder etwas kritisieren oder versuchen, etwas Neues zu kreieren. Das braucht oft auch Mut, also eine gewisse Überwindung, und Räume werden quasi wirklich auch geschaffen, indem wir zum einen zuhören, also wirklich aktiv zuhören und uns auf Perspektiven von anderen einlassen. Ich meine, natürlich möchte man selbst gehört werden und man möchte so die eigene Realität oder die gesellschaftlichen Umstände verbessern. Und der erste Schritt ist aber oft auch für die Veränderung, anderen zuzuhören, zu verstehen, was sind denn die Sorgen, die Ängste, warum gibt es denn einen Konflikt und wie kann man das denn verändern? Und insofern, genau, dass man Veränderung, vielleicht noch ein letzter Punkt, aber auch als Bereicherung versteht.
Also es geht ganz stark ums Zuhören und ja, Veränderung als Bereicherung zu sehen. Welche Verantwortung tragen denn Institutionen wie eben Bildungseinrichtungen, soziale Einrichtungen oder auch die Politik bei so etwas?
Ja, eigentlich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen sie da. Eine sehr große Verantwortung haben sie, weil Institutionen ermöglichen Zugänge. Und zugleich haben sie aber auch die Möglichkeit zu verhindern. Also immer dann, wenn es die Möglichkeit gibt, Zugänge zu ermöglichen, können sie aber zugleich auch Türen verschließen oder unglaublich viele Hürden aufbauen, sodass man dann zum Beispiel nicht den Bildungsweg unbedingt gehen kann, den man sich für sich selbst vorstellt. Oder politische Entscheidungen, Gesetze, die formen ja Lebensrealitäten. Und die wirken sich dann direkt auf die individuelle Ebene aus. Also die strukturelle Ebene wirkt auf die individuelle. Und was es halt braucht, ist zum einen, dass man sich dessen bewusst wird, was für große Verantwortung die eigentlich haben. Und zum anderen aber auch, dass Institutionen für sich reflektieren müssen, inwiefern eröffnen wir Möglichkeiten und wo schaffen wir eigentlich strukturelle Ungerechtigkeiten, die es aufzulösen und zu bearbeiten gilt.
Es ist ja aktuell so, dass natürlich ja das politische Thema ein ganz schwieriges ist. Ich muss jetzt, auch wenn der Podcast ja eher zeitlos ist, trotzdem da darauf eingehen. Ja. Es brennt der Hut quasi, muss man sagen, politisch. Es passieren trotzdem immer wieder jetzt Vorfälle aktuell. Wie kann man denn hier trotzdem eben Räume schaffen, Vorurteile aus dem Weg räumen, die ja gerade wieder sehr, sehr hoch sind.
Ja, ich glaube, das Wichtige ist zum einen tatsächlich zu verstehen, wir Menschen leben zusammen. Und wenn die politische Debatte aber so abdriftet im Sinne von, wollen wir überhaupt zusammenleben, passen wir zusammen, gibt es bestimmte Religionen, Gruppierungen, wo man sagt, das passt überhaupt nicht, dann ist das eigentlich der falsche Ansatz, weil wir leben zusammen. Die Frage ist eher mehr, also wie gestalten wir das und dass wir das wie in den Fokus nehmen und da wirklich in den Austausch kommen und nicht irgendwie pauschalisieren und ganze Gruppen kriminalisieren, sondern tatsächlich differenzieren. Und zum Beispiel Gewalttaten als das benennen, was es ist, eine Gewalttat. Und nicht, das zum Beispiel ganz pauschal einer Kulturgruppe oder Religionsgruppe zuzuschieben. Weil so ist es eigentlich ja Abputzen. So im Sinne von, ja, die anderen sind schuld und ja, mein Gott, man muss sie halt ausgrenzen. Das ist überhaupt keine Lösung. Das ist kein Zusammenleben, weil wir leben ja bereits zusammen. Die Frage ist eher, wie kann man das gut gestalten? Und was muss man da anders machen, sodass man zueinander findet?
Sie haben eben in dem Zusammenhang gesellschaftliche Räume angesprochen. Wie könnten solche Räume denn aussehen? Was ist da Ihre Vision? Können Sie uns vielleicht ein Beispiel aus Ihrer Arbeit geben, wo es gelungen ist, einen Raum für Verständnis und Veränderung zu öffnen?
Mhm. Ja, so ein wirklicher Veränderungsraum entsteht, wenn Menschen ihre Geschichte erzählen können. Also ohne, dass das sofort in Frage gestellt wird oder irgendwie degradiert wird. Und ich erlebe das zum Beispiel in meiner Arbeit in der Erwachsenenbildung, in Workshops, wo Menschen, die glauben, mal wir sind so verschieden, so unterschiedlich, plötzlich ineinander, also zueinander in Verbindung treten. Und da auch irgendwie Ansätze entwickeln, dass man diese Differenzen, diese Verschiedenheiten auch als Bereicherung empfindet, auch als persönliche Bereicherung. Und ein weiteres Beispiel von meiner Arbeit wäre das Buch Mehr Kopf als Tuch, wo ich muslimische Frauen in einem Sammelband quasi zu, also gebeten habe, ihre Geschichten, ihre Zugänge zu schreiben. Und der Sammelband vereint Frauen aus Deutschland, Schweiz, Österreich, die Musliminnen sind. Und wo dann tatsächlich auch so ein Raum entsteht, wo man muslimisch-weibliche Lebensgeschichten lesen kann, die vielleicht nicht unbedingt so prominent oder präsent normalerweise sind. Also wirklich ein direkt aus erster Hand und nicht über sie.
Mhm. Sie sprechen von Empowerment. Ja? Was sind die wichtigsten Faktoren, um Menschen zu stärken, damit sie nämlich auch aktiv an Veränderungen mitwirken können und vor allem auch wollen?
Es gibt viele verschiedene, aber fangen wir vielleicht mal an bei ökonomischer Unabhängigkeit. Also Zugang zu Bildung. Das sind so ganz, ganz wichtige Voraussetzungen, dass man, wenn man nämlich Existenzängste hat und gar nicht wirklich weiß, wie verdiene ich mein Geld oder wie kann ich mich in meiner Arbeitswelt auch wirklich auch verdienen oder verwirklichen, dann ist es eigentlich schwierig, wirklich empowered zu sein. Weil ein anderer Ansatz ist natürlich auch, dass man die eigene Stimme findet, dass man sich dessen bewusst ist, jeder hat eine Geschichte zu erzählen und jeder macht einen Unterschied in dieser Gesellschaft. Aber wenn man nicht wirklich seinen Weg findet oder wenn man das Gefühl hat, man kann gar nicht wirklich die Ausbildung genießen, weil man von Rassismus oder von anderen strukturellen Hürden eingegrenzt wird, dann ist es schwierig. Deswegen würde ich tatsächlich auch die ökonomische Unabhängigkeit da auch so also mit hineinnehmen. Wie es halt braucht. Weil Empowerment bedeutet ja so für sich einstehen und für andere. Und tatsächlich auch den eigenen Weg gehen zu können. Und dafür braucht es halt auch gewisse Tools, also so Bildung, Reflexionsmöglichkeit. Und mit dieser Bildung dann einen adäquaten Job zu finden. Und darüber hinaus einfach auch kreativ zu werden, sich ja einfach gut ausdrücken zu können, ein gutes Leben führen zu können. Ohne eingeschränkt zu werden, aufgrund von gesellschaftlichen Umständen, wo man eigentlich überhaupt nichts dafür kann. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Politik des Rassismus gefahren wird.
Wir haben das ja schon angesprochen, ein bisschen Mitgefühl und Veränderungswillen. Mhm. Welche Rolle, eben bleiben wir beim Mitgefühl, welche Rolle spielt denn das in diesem Prozess, das Thema Mitgefühl auch?
Genau, weil das war ja bei der ersten Frage auch so mit diesem aktiven Zuhören, was ich gemeint habe. Also Mitgefühl spielt eine große Rolle im Sinne von, dass man sich tatsächlich auf einer Gefühlsebene auf die andere Person, auf andere Menschen einlässt und versucht, zu verstehen, beziehungsweise im interkulturellen Kontext sprechen wir auch oft von, man muss nicht alles eins zu eins unbedingt verstehen, aber akzeptieren können, dass jeder halt auch eine andere Glaubensweise hat oder anders glaubt, lebt, liebt und dass man selbst nicht immer der Maßstab ist. Mitgefühl heißt halt auch, sich darauf einlassen zu können und zugleich einander im Menschsein zu akzeptieren und irgendwie auch zu verstehen, das ist zwar theoretisch schön und gut, aber am Ende mit Mitgefühl wird das auch eine gelebte Praxis, dass wir das irgendwie auch so zum Spüren bekommen, fühlen und uns darauf einlassen, hey, das ist unsere gemeinsame Gesellschaft und wir alle haben ein Interesse daran, ein gutes Leben zu führen und dass wir dementsprechend auch uns für Menschen einsetzen, die halt ausgegrenzt werden, eingeschränkt werden oder Hindernisse haben. Und dafür braucht es wirklich auch Mitgefühl.
Mhm. In einer Zeit von Krisen, und wir haben es vorhin schon ein bisschen angekratzt, gesellschaftlicher Spaltung, welche Herausforderungen sehen Sie denn, wenn es um Gerechtigkeit und Zusammenhalt geht?
Ich glaube, eine große Herausforderung ist so das Narrativ, die Erzählung von wir und versus die anderen. Also wir sind so und so und die anderen, die sind halt so. Also so richtig schwarz-weiß denken. Und das ist halt tatsächlich gefährlich, wenn man das Gefühl hat, da kommt man gar nicht zusammen. Die sind so anders als wir. Und wer dann wirklich diese wir und wer die anderen sind, das ist halt je nach politischer Debatte, je nach Krise und je nach Skandal kann das variieren. Also das kann sich dann schon verändern. Und das Problematische ist halt, dass man das so also das ist dann tatsächlich eine gesellschaftliche Spaltung auf einer Erzählebene, von einer politischen Ebene, die aber dann in der Realität wirkt. Und wo man dann mehr und mehr Mauern eigentlich aufbaut. Und was es halt braucht, ist, dass man versteht, ja, es klingt so banal, aber wir sind am Ende alle Menschen. Und wir alle haben Differenzen und Verschiedenheiten. Und selbst in diesem Wir, das Wir ist auch nicht ident. Weil was ist denn österreichisch? Was ist die österreichische Kultur? Und da gibt's ja Unterschiede von Tirol bis Wien, von Burgenland bis Vorarlberg. Also man könnte jetzt so sehr in die Tiefe gehen, wo man merkt, eigentlich diese gesellschaftliche Spaltung lebt davon, dass man sich so richtig abkapselt. Das entspricht aber auch nicht der Realität. Und insofern braucht es halt auch so dieses Differenzieren, dieses Zuzuhören, aber auch dieses Mitfühlen, wovon wir schon gesprochen haben. Und auch im Sinne von Gerechtigkeit, nicht anderen irgendwie etwas nehmen zu wollen oder nicht zuzulassen, nur weil man glaubt, sie sind anders. Weil oft gibt es dann doch mehr Gemeinsamkeiten, man muss es halt nur auch zulassen, also dass man das sehen will.
Was bedeutet denn für Sie Gerechtigkeit in einer pluralistischen Gesellschaft?
Ich würde sagen, Gerechtigkeit heißt für mich, dass wir den Menschen allen gleiche Umstände ermöglichen, sich zu entwickeln, zu arbeiten, sich auszubilden, einfach auch zu leben, ohne dass es irgendwelche Einschränkungen gibt aufgrund von Differenzmerkmalen, sei es jetzt Herkunft oder eine andere Sprache sprechen. Religion, das klingt irgendwie so absurd, wenn man sich denkt, wieso sollte man den Menschen aufgrund dessen ausschließen? Aber das ist ja unsere Realität leider. Also dass tatsächlich viel an, ich meine, es geht ja nicht nur um Rassismus. Also es gibt ja Ausgrenzung aufgrund von Sexismus, Klassismus, einfach verschiedene Ungerechtigkeitsformen. Und Gerechtigkeit würde für mich heißen, dass man allen Menschen gleichermaßen einfach die Teilhabe ermöglicht, den Zugang zu den Ressourcen. Und ich weiß, ich wiederhole mich, einfach ein gutes Leben zu führen. Weil warum soll das nur einem Teil der Gesellschaft zustehen und anderen nicht? Also es gibt überhaupt keine Begründung dafür. Und Gerechtigkeit wird für mich in erster Linie auch heißen, diese negativen Umstände oder diese ausgrenzenden Realitäten aufzuheben. Also einfach zu schauen, dass tatsächlich es für alle gleichermaßen ja gut möglich ist, sich zu entwickeln und sich zu entfalten und dass das nicht irgendwie, ja, also kein Unterschied gemacht wird.
Da kommen wir vielleicht eh zu jedem Einzelnen von uns. Jeder kann ja dazu beitragen, auch als Gesellschaft. Wie können wir denn da Dialoge fördern, ne, die dann auch auf Verständnis und Mitgefühl abzielen, statt auf Spaltung? Was kann jeder Einzelne von uns tun, bewusst?
Ich glaube, wenn man sich das Wort Dialoge anschaut, dann steckt es ja eh schon drin, dass es ein Dialog ist. Es ist so ein Geben und Nehmen. Man kommt miteinander ins Gespräch und es ist eben kein Monolog. Es geht nicht darum, dass man irgendwie so seines und das eigene durchsetzt und die eigene Meinung ist das einzig Richtige oder wie ich lebe und meine Lebensweise. Das heißt, was wir halt brauchen, ist tatsächlich dieses sich aufeinander einlassen. Und sich aufeinander einlassen, zuzuhören, ohne gleich so ein gewisses Schema zu haben, dass man das irgendwie abwertet oder überhaupt bewertet. Und stimmt, wir sind Menschen, wir funktionieren alle in einem gewissen Schubladensystem-Denken. Das ist auch natürlich. Nur das Problem ist meiner Meinung nach, wenn man dieses Schubladendenken als etwas Absolutes annimmt und glaubt, so ist es halt, und aber merkt, hey, ich habe es mit jemandem zu tun, ich komme mit Menschen ins Gespräch, ich habe da irgendwie einen guten Dialog und das passt gar nicht mehr in die Schublade, die ich bereits habe und nicht gewillt ist, die eigenen Schubladen, das eigene, ja, so die eigene Herangehensweise zu überdenken und da irgendwie neu zu sortieren. Das ist das Problematische. Und was halt braucht, ist tatsächlich gewillt zu sein, eben dieses zuzuhören, und das auf sich einwirken zu lassen und nicht dieses Ausnahme, ja, du bist die Muslimin, die gebildet ist, ja, du bist die kann Deutsch und die anderen aber nicht. Weil dann ist die nächste wieder die Ausnahme und die nächste die Ausnahme, dann gibt es nur mehr Ausnahmen. Und wenn man aber nicht irgendwie sagt, hey, das ist auch eine Realität, das ist auch eine Selbstverständlichkeit, dann wird es schwierig und deswegen braucht es meiner Meinung nach, ja, also unbedingt Dialog, unbedingt aufeinander zugehen und zuhören, aber auch die Arbeit an einem selbst und wie ich Dinge wahrnehme und wie sehr bin ich gewillt, dann tatsächlich auch da halt umzustrukturieren, sage ich jetzt nochmal auf Kopfebene.
Jetzt haben wir uns eher jeden Einzelnen ein bisschen angeschaut. Was braucht es denn auf Gesellschaftsebene? Und da sind wir ja trotzdem wieder auch bei der Politik. Was braucht es denn da, um in Zukunft einfach gerechter zu werden?
Ich glaube, es braucht Mut, tatsächlich mutig sein. Es braucht Mut, sich nicht immer dieser Politik und dieser Kultur von Ausgrenzung zu bedienen. Weil inzwischen wissen wir, mit rassistischen Sagern kann man tatsächlich Politik fahren und Wählerinnenstimme lukrieren und hat einen gewissen Wahlerfolg leider. Aber was es braucht ist für Veränderung, ist aber tatsächlich sich zu trauen, eine andere Erzählung, also auf das Miteinander zu setzen. Und dass man auch die Bildung jetzt zum Beispiel inklusiver macht. Die Bildung, nicht nur die Bildung auf Kopfebene, sondern auch die Bildung des Herzens, sage ich immer recht gern. Also dass wir diese Menschenbildung oder dass wir einander auch als Menschen akzeptieren, wahrnehmen und dass man das auch fördert. Und ich finde, da gehört schon noch dazu, dass wir die Bildungsthemen, die Schulen, da wurde so stark gekürzt und nach wie vor so auf politischer Ebene, was es braucht, ist das einfach viel mehr auszubauen, dass wir ja da Reformen brauchen. Also ich meine, es ist natürlich schwierig, mit Menschen zu arbeiten und zu sagen, wir haben jetzt so viele Volksschülerinnen, die halt nicht gut Deutsch sprechen, aber man kürzt und kürzt die Lehrerinnen und die Gehälter werden weniger. Also das geht sich einfach nicht aus, wenn man die Ressourcen kürzt. Man muss tatsächlich auch Geld in die Hand nehmen, das ja auch da ist. Und das braucht dann auch einen politischen Willen, also ein Zugeständnis, wo man sagt, ja, man möchte es anders haben. Und man könnte jetzt aber auch zur Bildung noch andere Aspekte dazu nehmen, wie zum Beispiel die Medien. Also da sehe ich schon noch eine positive Veränderung, dass es inzwischen auch diverser geworden ist und Vielfalt auch medial mehr abgebildet wird. Aber ist natürlich ausbaufähig. Genau.
Ich denke, wenn ich mir das so vorstelle, dass Sie natürlich dann auch immer wieder Tage haben werden, wo Sie sich denken, boah, es ist einfach anstrengend und irgendwie Sie vielleicht dann auch hin und wieder frustriert sein werden, dass Sie sich denken, irgendwie da ändert sich nicht so viel, behaupte ich jetzt einmal, ja. Aber was inspiriert Sie denn persönlich? Wo nehmen Sie denn Ihre Kraft dann immer wieder her, nämlich immer wieder auch Mut und Mitgefühl in den Mittelpunkt Ihrer Arbeit zu stellen?
Also mich inspiriert da, also die Arbeit, die ich mache, inspiriert mich auch zugleich. Also weil ich so viele schöne Begegnungen und Gespräche mit Menschen habe in der Erwachsenenbildung, bei Workshops, wo man merkt, hey, in einer kurzen Zeit findet schon Umdenken statt. Wo Leute tatsächlich auch gewillt sind, Dinge anders anzugehen. Ja, und immer wieder so viele schöne, verschiedene, berührende Geschichten. Das inspiriert mich zum einen, die Arbeit mit den Menschen. Und zum anderen, was ich schon noch brauche, ist immer so einen gewissen Abstand, so Distanz zu schaffen zu meinem Erlebten. Und ich führe wirklich schon sehr lange Tagebuch. Also ich habe in der Volksschule damit begonnen und habe damit eigentlich nie aufgehört, wo ich merke, das tut so gut. Manchmal bei schwierigen Umständen, dass man halt das niederschreibt, sich von der Seele schreibt und zugleich auch eine gewisse Distanz gewinnt. Und zum anderen aber auch die Rückblende, wenn man sich die Tagebücher hernimmt und schaut, wie war es vor 10 Jahren, dass es, ja stimmt, in gewissen Aspekten wird es schlechter oder schlimmer, könnte man sagen, aber in gewissen Aspekten wird es auch besser. Und das gibt mir auch Mut zu sehen, Dinge können sich verändern und zugleich aber auch mit Menschen, dass man sich zusammenschließt, also dass man sich gegenseitig motiviert und Mut zuspricht, sodass man, also man ficht diesen Kampf ja nicht alleine aus. Und das finde ich halt auch schön, dass man einfach so viele verschiedene Menschen hat, die tatsächlich daran interessiert sind, dass es besser wird, dass man sich solidarisch verhält und dazulernen wollen. Genau. Und das Letzte wäre vielleicht noch Lesen. Ich liebe Lesen und vor allem Romane. Und es gibt so viele verschiedene Geschichten auf dieser Welt und so viele verschiedene Episoden der Ungerechtigkeit, wo ich merke, Wahnsinn, also wie viel schon überwunden worden ist und wie inspirierend die verschiedensten Biografien sind. Also das gibt mir auch Kraft.
Da wollte ich nämlich eh noch ansetzen, wer oder was Sie inspiriert. Also Sie ziehen die Inspiration auch, höre ich raus, sehr viel aus Büchern. Gibt es vielleicht noch eine Person an sich, eine andere Muslima, die Sie sehr inspiriert hat, Ihre Stimme zu erheben?
Weil ich kenne das von mir schon, wenn die Frage kommt, dann ist es so oft so, dass mir kein konkreter Name einfällt. Weil es irgendwie so viele verschiedene tolle Frauen und Menschen gibt. Und ich glaube für mich, ich sage es jetzt vielleicht mal so, also das, was mich inspiriert, ist, wenn Menschen tatsächlich mit dem, was sie machen, mit dem, was sie sagen und tun, einen neuen Weg einschlagen. Und mit diesem neuen Weg einschlagen, andere ermöglichen, aufzuzeigen, hey, so könnte man es auch machen. Das ist jetzt sehr allgemein wahrscheinlich, oder?
Ja, aber es ist auch okay. Es passt schon. Ich würde gern auch fragen in Bezug auf die Frauen. Ja, Ihnen liegen ja besonders auch die jungen Frauen am Herzen. Welche Botschaft würden Sie den anderen jungen Muslima mitgeben, die vielleicht mit Vorurteilen oder Unsicherheiten kämpfen hier in Österreich?
Zum einen zur eigenen Geschichte zu stehen, zu sich selbst zu stehen. Und aus dieser Kraft auch zu schöpfen, dass man sieht, wie viele starke Frauen es auch gibt, die tatsächlich ihren Weg gegangen sind. Wenn man sich denkt, vor 10, 15 Jahren war das nur mehr oder weniger undenkbar, dass es Lehrerinnen mit Kopftuch gibt, die im Gymnasium an den Mittelschulen, Volksschulen unterrichten. Und jetzt ist man nicht nur darauf angewiesen, weil wir so einen Lehrerinnenmangel haben, aber ganz generell ist das so eine Bereicherung für die Schulen, wo ich mir denke, daraus Kraft zu schöpfen, zu sehen, hey cool, es verändert sich was, es bewegt sich was. Und zum anderen aber auch für sich insofern einzustehen, dass man sich nicht in eine Kategorie pressen lässt. Dass man sich nicht definieren lässt durch negative Fremdbilder, durch Klischees und Vorurteile, sondern wirklich auch sich zu überlegen, wer bin ich, was kann ich gut, was mache ich gerne und dementsprechend dann sich da zu entfalten. Weil manchmal ist es so, dass man sich in eine Richtung entwickelt, so als Gegenbewegung. Zum Beispiel, es wird immer wieder der Islam angegriffen und da muss man dagegen argumentieren. Und dann, wenn man dann schaut, hey, was sind eigentlich meine Themen, dann ist es nur dieses Dagegenreden. Das ist eigentlich auch ein Armutszeugnis irgendwo, auf intellektueller Ebene. Dass man sich überhaupt nicht weiterentwickelt, weil man immer wieder dieselben Themen wiederholt. Und deswegen finde ich es schon auch wichtig, da innezuhalten, zu überlegen, was sind eigentlich meine Träume? Also was inspiriert mich und was möchte ich eigentlich gerne und was kann ich gut? Und das, was man gut kann oder was man irgendwo auch selber inspiriert, ist ja auch eine Bereicherung für die gesamte Gesellschaft, weil man ja da, was man gut kann oder gern mag, auch eine ganz andere Energie hineinbringt. und das Zusammenleben überhaupt positiver gestaltet.
Vielleicht kommen wir zu Ihren Träumen und Ihren Zielen. Wenn Sie in die Zukunft schauen, sagen wir, wir schauen 10 Jahre voraus. Was würden Sie sich wünschen für die Zukunft?
Ich würde mir wünschen, dass wir in einer Welt leben, in der Feminismus nicht verteidigt oder erklärt werden muss, sondern einfach ist. Also wo es tatsächlich Realität geworden ist. Diese Gleichberechtigung und das gute Leben für alle, aber auch, dass junge Mädels in einem Selbstverständnis aufwachsen, dass sie ihren Weg gehen können und nicht erst bei irgendwelchen Türen anklopfen müssen oder irgendwelche gläserne Decken durchbrechen müssen, sondern einfach sein können. Also tatsächlich sich sein, so das eigene Gut entwickeln zu können und entfalten zu können und nicht in Gegenrede zu, im Widerstand zu etwas entstehen. Und das würde ich mir wünschen. Also ich frage mich schon manchmal hier, was hätte ich eigentlich gemacht, wenn ich nicht relativ bald gegen Rassismus gekämpft hätte und mich da positioniert hätte, vor allem auch auf antimuslimischen Rassismus bezogen, der halt schon noch sehr, sehr stark ist in Österreich, in Europa. Was wäre eigentlich so mein Weg gewesen? Und was wäre so, mit welchen Themen würde ich mich beschäftigen? Und ich versuche immer wieder, mir diese Frage zu stellen, sodass ich dann auch mich anderen Themen widme und darüber hinaus einfach auch ja mich mit anderen Sachen beschäftige. Aber ich würde mir halt wirklich wünschen, dass man sich so entwickeln kann, dass es nicht unbedingt der Reaktion auf das Negative ist und dieses Überwinden, Überleben, sondern einfach Leben, und zwar ein gutes Leben.
Schöne Worte. Abschließend noch, wenn Sie eine Botschaft an Europa richten könnten, welche wäre das?
Ach ja, ich glaube, dass Gerechtigkeit, gutes Zusammenleben, dass es nicht einfach nur schöne Wörter sind, und es misst sich nicht an schönen Worten, sondern an Taten, dass Handlungen eine ganz, ganz wichtige und starke Sprache sind. Und Europa muss sich fragen, für wen stehen sie wirklich ein? Also wessen Stimmen werden da gehört und wer wird überhört? Und eine gerechte Gesellschaft beginnt dort, wo wir aufhören, über andere die ganze Zeit zu sprechen und anfangen, Menschen tatsächlich selbst gehört zu werden, sodass ihre eigene Geschichte, ihre eigene Stimme zum Tragen kommen lassen. Und ich glaube, letzter Punkt für mich wäre noch, dass Europa wahrnimmt, was für ein wichtiges Projekt es ist. Das ist eigentlich ein Friedensprojekt. Und Frieden lebt ja davon, dass es allen Menschen zukommt und nicht irgendwie Grenzen gezogen werden und dass der Mittelmeerraum ein Massengrab ist für Menschen, die auf der Suche und auf der Flucht sind vor Krieg und auf der Suche nach einem besseren Leben. Also, dass es ein inklusives Friedensprojekt ist und kein exklusives. Genau.
Also, Zukunftsvision wäre einerseits Handlungen setzen, zuhören, integrieren und Europa als inklusives Projekt.
Genau. Also, dass man, ich glaube, wichtig wäre auch, wenn wir sprechen so oft über Zukunft. Zukunft ist dann noch nachhaltig, wenn wir verstehen, dass tatsächlich alle Menschen angesprochen werden, dass sie Teil von Europa sind und Teil von dieser Zukunft sind, dann holt man ja auch das Beste aus sich heraus. Wenn man gehört und gesehen wird, hat man ja auch Interesse daran, dass sich alles, also dass sich es zum Guten entwickelt. Aber wenn ich ausgegrenzt und marginalisiert werde, dann kann sich das leider natürlich so entwickeln, dass man sich denkt, ja, ist eh schon egal. Es interessiert eh niemanden, was ich dazu denke oder was ich mache. Aber wirklich dieses Inklusive zu schaffen, zu einem gemeinsamen Wir zu finden, wo die Zukunft ein gemeinsames Projekt wird, dann motiviert man Menschen auch in der Gegenwart, wirklich jetzt schon das Beste aus sich rauszuholen und tatsächlich auch für ein schönes Miteinander sich einzusetzen. Weil man dann auch ein Interesse hat, also gut zusammenzuleben. Und dafür braucht es halt auch so diese Vision von eine gemeinsame Zukunft. Wenn man aber weiß, hey, da bin ich gar nicht inkludiert, man nimmt Menschen unglaublich viel an Kraft und ihrer Selbstwirksamkeit und ihrer Handlungsfähigkeit. Deswegen finde ich das auch so wichtig, dass man auf politischer Ebene wirklich auch mutig ist und sich viel mehr einer Kultur vom Zusammenleben bedient und nicht des Ausgrenzens.
Dann hoffen wir sehr, sehr stark auf diese mutige, inklusive Zukunft in Europa ohne Rassismus. Frau Dr. Abuzara, ich sage vielen, vielen Dank für diese Einblicke und vor allem Ihnen wünsche ich wirklich für die Zukunft alles Gute. Es ist ganz toll, dass es Frauen wie Sie gibt, die eben die Stimme erheben, die mutig sind und die für Veränderung einstehen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen für das schöne Gespräch und für den Podcast. Dankeschön.
Sehr gerne. Das war Dialog, der Podcast des Diakoniewerks. Vielen Dank, dass ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, wieder mit dabei wart. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit euren Kolleginnen oder Freunden und Freundinnen und vor allem abonniert Dialog auch gleich noch auf der Plattform, wo ihr gerade zuhört, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Die nächste Episode von Dialog erscheint wieder in 2 Wochen. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.